Wir würden ganz gerne mit euch, sag ich mal, Sie, euch, genau, auch du, erstmal einen Augenblick, ein paar Minuten in Stille sitzen. Und ihr könnt natürlich gerne da sitzen bleiben, sonst ist es auch vielleicht schön, ein bisschen näher zu kommen. Auch um besser zu hören. Aber erstmal lassen wir uns einfach mal ganz ohne Anleitung auf der Stille zusammen sein ein. Thank you. würde behaupten, wer länger als 25 Minuten hier an Stelle sitzen kann und nicht rausgelaufen ist.
Wenn man nicht von der Welt zurück rausgerufen wurde.
Der hat vielleicht schon oder bekommt einen Geschmack von dieser natürlichen Stimme, die einfach hier ist. Die einfach schon da ist. Und das ist unterschiedlich. Manche erahnen es nur, dass sich da was anderes eröffnet. Etwas anderes als in Gedanken sein, in unserer Geschichte unterwegs sein. Die Aufmerksamkeit darauf richten, wie, was denke ich? Und ach ja, ich denke über mich nach, wer ich bin und was ich erreichen will oder was ich vermeiden will, wie toll ich bin oder wie wertlos ich bin. Oder wenn es noch mehr in die Unruhe geht, wie andere sind und wie die sind und wie ich die bewerte oder wie ich die gut finde, schlecht finde. Und dann die Geschichten über die Welt, wie die Welt ist. Und dann gibt es noch Geschichten, spirituelle Geschichten, spirituelle Ebenen.
Könnt ihr uns so gut hören und verstehen? Oder?
So ein bisschen leise.
Mhm. Ja. Vielleicht mögt ihr...
Kommt gerne ein bisschen näher, wenn ihr auf die Schnelle gar nicht noch unser Verstärkungssystem aufgebaut hier. Laut und deutlich genug zu sprechen.
Sogar das Nachdenken über Spiritualität oder spirituelle Themen oder irgendwelche Ebenen, Matrix-Ebene oder Nullpunkt, Yoga, was weiß ich was. Vielleicht gibt es eine Ahnung, dass das alles nur Vorstellungen sind, alles nur Ideen. In diesen Ideen können wir uns aufhalten, wenn wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten und sozusagen in Gedanken sein.
Aber es hat was so ungeheuer Erholsames, das einfach wie alles wieder loszulassen und verschwinden zu lassen. In die Stille zurückzusinken. Und da ist schon Frieden. Da ist es schon satt. Alles da, was gebraucht wird.
Für manche ist es sonnenklar, es ist sofort klar, wie, ah ja, da ist das. Auch wenn wir das, ich meine, selbst wenn wir sagen Stille, sind das Worte, ja, das ist eine Beschreibung, es ist noch vor dem Wort und nach dem Wort wieder. Aber für manche ist es wie, ja, da gibt es schon so einen deutlichen Geschmack davon, dass es da eine andere Ebene gibt. Wir würden sogar sagen, das ist die Realität. Weil alles andere, was wir uns denken, interpretieren, nachdenken, Bilder haben, das wandelt sich. Das ist irgendwie eine Geschichte, eine Interpretation. Und diese tiefere Ebene, das Gewahrsein, was sich der Erfahrung bewusst ist und der Gedanken bewusst ist und der Gefühle und der Empfindung und des Weltgeschehens, das ist was anderes. Bleibendes. Man könnte sagen, der Hintergrund. Das Bewusstsein, das immer da ist. Während sich die Bewusstseinsinhalte ändern. Und während sich Gedanken ändern und der Körper ändert, Körperempfindungen, der Körper jung ist und älter wird und greisenhaft wird und stirbt. Unsere Erfahrung ist, dass wenn wir in die Welt der Gedanken gehen, die ihre Berechtigung hat, und Gedanken folgen und glauben, dass sie wirklich sind, dass es uns in die dualistische Welt führt. In die Welt, wo wir glauben, gibt es gut und schlecht. So ist es. Da gibt es Ich und Welt und wir sind getrennt. Ich und Du scheint irgendwie getrennt zu sein. das ist eine begrenzte Welt. Wenn das andere, wenn wir uns erlauben, dem Gedankenstrom nicht zu folgen und uns in die Stille zurücksinken lassen, da eröffnet sich was anderes. Es ist schwer zu sagen, was das ist. Aber ich kann das nie jemand sagen.
Ist das eine Gnade, in der Stille bleiben zu dürfen? Weil zum Beispiel, ich bin jetzt da und ich sage mir, ich werde nachher Sachen tun und so. Oder wie bleibt das? Ja, das sollte man nicht fragen wahrscheinlich.
Du fragst es gerade. Ne?
Eben. Also, ich habe seit 2 Tagen, das ist still, aber nicht so metallen irgendwie, sondern sehr weich. Ist es dann, hat da jeder seine eigene Schwingung? Ist es wirklich eine, einmal für alles?
Auf der tiefsten Ebene könnten wir sagen, das, worüber wir sprechen, ist eigentlich eigenschaftslos. Ja, das ist wie unfassbar eigentlich. Ja, deshalb nennen die Buddhisten das manchmal farbloses Licht. Ja. Darüber könnten wir eigentlich auch gar nichts sagen. Ja. Das ist wie, deshalb wird es auch manchmal Leere genannt, weil da eigentlich keine Qualitäten sind. Auf der tiefsten Ebene könnte man das sagen. Aber auf einer anderen Ebene zeigen sich sehr wohl Qualitäten. Ja. Während es zum Beispiel, wenn du zum dualistischen Denken deine Aufmerksamkeit darauf gibt und gibst und das aktiv ist, dann könnte man sagen, fühlt sich das eher hart an. Ja? Fühlt sich eher so an, wie die Welt ist tatsächlich da, also das Objekt und das Objekt und der Stuhl da und was anderes hier. Das wirkt es wie eine Art Verhärtung. Ja? Deshalb ist die Qualität von Weichheit und Sanftheit im Zurücksinken in dieser Stille ist eine essentielle Qualität, so nennen wir das manchmal. Ja? Von dem, was eigentlich in der Tiefe gar keine Eigenschaften hat. Aber es ist schön. Und diese essentiellen Qualitäten, die können genossen werden. Die sind eine Offenbarung. Ja, wenn sich das Leben auf einmal weich anfühlt oder friedvoll. Oder es gibt so viele essentielle Qualitäten. Freude ist eins davon. Wir sind im Freudenstand.
Ja. Danke.
Und es ist eine Gnade, dass einem solche Momente geschenkt werden. Wo sich es vielleicht von alleine eröffnet.
Und ich finde immer ganz schön Thorstens Unterscheidung oder diesen Begriff von aktiver Gnade und passiver Gnade. Und die passive Gnade, die geschieht uns einfach, die wird uns geschenkt. Und das ist einfach, wow, das kann manchmal einfach wie völlig unerwartet über dich kommen. Ja, auf einmal bist du einfach weich gespült und in Stille und egal was sonst noch passiert, ruhst du in Stille. Und das ist ein unendlich kostbares Geschenk. Und dann gibt es sowas wie so einen aktiven Teil der Gnade, wo es wie etwas in dir zu geben scheint, was das so wertschätzt und so liebt, dass du alles dafür gibst und dass du bereitwillig bist, dazu beizutragen, was auch immer es deinerseits zu brauchen scheint, um alles dieser Stille dann wiederum hinzugeben. Und einerseits, wenn wir von diesen Ebenen sprechen, und auch das ist wiederum nur ein Modell, in Wirklichkeit gibt es da nicht irgendwas Getrenntes. Ja, da gibt es nicht eine Ebene von Absolutum und eine Ebene von Relativem. Auch das ist eins.
Naja, aber es gibt auch Bewusstseinsebenen.
Ja, es gibt Bewusstseinsebenen. So scheint es. Und es gibt fließende Übergänge. Oder in Wirklichkeit nicht mal Übergänge, sondern letztlich ist es ein Bewusstsein. Mit verschiedenen Aspekten. Und einer dieser Aspekte ist diese essentielle Qualität von absoluter leerer Stille. Oder wir könnten sagen, fast wie sogar noch umfassender, das, was das alles einschließt. Ja? Und dann gibt es Zustände oder Erfahrungen, die das sehr deutlich zu reflektieren scheinen. Oder wo wir uns dem sehr verbunden fühlen oder die sehr umfassend sind, könnten wir sagen. Ja? Wo wir sehr klar das alles erleben können oder essentielle Qualitäten besonders deutlich erleben. Jetzt diese Zustände oder die Erfahrungen wiederum, die sind begrenzt, die sind relativ, die verweisen auf das, auf dieses Absolute und das wird darin wie spürbar, erlebbar. Und die Zustände, die kommen und gehen. Und einerseits ist es dann in dem Sinne wiederum, könnten wir jetzt fast sagen, fast wie egal, ja, denn der Weite des Bewusstseins, dem Ganzen macht es ja nichts. Aber dir macht es was. Ja, und dein Anteil an der aktiven Gnade sozusagen ist dann wiederum zu sagen, hey, und ja, na klar, möchte ich so viel wie möglich und so oft wie möglich mich dem hingeben und ziehst du wahrscheinlich, wie es klingt, diese Zustände vor, ja, wo du weich sein kannst und wo du der Stille hingegeben und geöffnet sein kannst. Und auf einer Ebene können wir auch sagen, es ist nicht zu erwarten, ja, es wird dann wieder Unruhe geben oder es taucht alles Mögliche auf und tauchen möglicherweise auch Reaktionen auf im Geist sogar. Und dann kann das wieder eine Gelegenheit sein, für aktive Gnade zu schauen. Ah, okay. Was hat sich da jetzt gerade bewegt? Was hat mich bewegt? Und kann da noch was der Stille hingegeben werden? Noch weicher werden?
Danke, weil ich habe gerade beim Zuhören gemerkt, obwohl ich überhaupt kein ambitionierter Mensch bin und so, dass ich gerade eigentlich gefragt habe, als wenn das ein das Nec-plus-Ultra wäre, jetzt immer zu in der Stille zu bleiben. Aber jetzt, als ich dir, darf ich mal dir sagen, zugehört habe, auf einmal ist das ganz locker geworden und ich habe gesagt, ja, das darf ja wirklich alles sein. Also,
ja.
Dankeschön.
Ja, wo du das ambitioniert reinbringst, wir kriegen dann oft so eine Idee und ich glaube, das ist einfach wahrscheinlich in uns allen angelegt und auf jeden Fall ist es uns allen adressiert, ja, dass wir strebsam sein sollen und irgendwas erreichen wollen sollen und uns dafür dann bitte auch noch anstrengen. Und da kommt dann oft so eine angestrengte Idee rein. Und das ist eigentlich ein ziemlicher Spaßverderber. Ja, so, unser Lehrer Papaji empfiehlt eher, betrachte es als eine Liebesaffäre. Und wenn du die Stille liebst, wie ja natürlich willst du dann jeden Augenblick, den du nur kannst, mit ihr verbringen. So, dann ist das keine Frage von, oh, ich muss mich jetzt anstrengen, ich sollte jetzt still sein. Was kann ich noch tun, um still zu sein? Es ist einfach wie, ah, oh, natürlich willst du Zeit mit deinem Geliebten haben, wann auch immer du kannst.
Ja. Also, darf ich so viel sprechen? Ich will mal.
Ja, gerne. Also, wir haben übrigens auch eigentlich diesen Platz hier eingerichtet. Wenn du magst, kannst du auch gerne mal von vorne kommen. Falls auch jemand anders demnächst noch. Aber du wolltest noch was sagen oder fragen wahrscheinlich,
wenn ich,
oder?
Ich will wirklich nicht monopolisieren. Also, aber das ist auch so ein Zurechtrücken, das ich gerne machen würde, weil ich war mal kurz bei einem Lehrer und also ich habe, finde ich, für mich das Glück sehr viel, Zustände zu leben, schöne und so. Und der Lehrer sagte, ja, das ist nicht das, du musst in die Stille gehen und so. Und wenn das so relativ neu ist, dann ist man erstmal wie ein Kind und sagt, oh, das ist so, so und möchte nicht unbedingt gleich sich trainieren, darum in die Stille zu gehen. Ich denke, das sollte man auch locker sehen. Das wird schon von alleine irgendwie. Also, dass man. Oder sollte man doch lieber gleich jeden Tag meditieren, damit man den Rhythmus bekommt? Und,
es kommt darauf an, was du willst und was du liebst. Und ich meine, wer soll dir sagen, was du solltest und wozu?
Naja, also ich. Darf ich trotzdem noch? Bei mir ist es einfach von ganz alleine gekommen. Ich habe überhaupt nie jetzt Stille gesucht oder sonst was, sondern es hat sich einfach so offenbart. Und deswegen bin ich, glaube ich, ein bisschen wie ein Kind und da und schau mal und das erlebe ich und jetzt gehe ich so. Und ich denke, eine Zeit lang darf das wahrscheinlich schon sein, dass man einfach da mitgeht, was sich präsentiert.
Nun, es ist beides, ja. Auf der einen Seite kann es sehr erleichternd sein, dir das zu erlauben, einfach die verschiedenen Geschmäcker zu erfahren, so einfach was dir sozusagen kommt. Und ein anderer Teil von echter, tiefer Spiritualität ist eine ungeheure Wachheit, ja.
Interesse an Wahrheit,
im Sinne von, was erschafft Leiden und was erschafft kein Leiden in meinem Geist. Und das geht darum, da geht es darum, dass du jeden einzelnen Gedanken in deinem Bewusstsein in dem Moment, wo er auftaucht, entstehen siehst und siehst, ob du ihm folgst oder nicht. Das ist eine ungeheure Wachheit, die erforderlich ist und die deine Natur ist. Das Gute ist, du bist dieses Gewahrsein, du bist diese Freiheit, die schon weich und weit da ist. Und darin kann sehr klar gesehen werden dann, wo es Ablenkungen gibt. Und auch das ist nicht zuerst nicht zu erwarten, dass es keine Ablenkungen gibt und keine Verstrickungen im Wollen und Nicht-Haben-Wollen. Aber es ist ein anderer Aspekt und es ist merkwürdigerweise gleichzeitig. Es ist total entspannend und in der Entspannung kannst du sehr wach dafür sein, wo Anspannung passiert. Und dann wirst du immer mehr merken, nachher will ich das eigentlich? Will ich dann im Wollen und Nicht-Wollen sein? Oder ist mir die Entspannung, die Stille, nicht das, was ich wirklich will? Und das ist dann beides. Es ist fließend und leicht und es ist eine ungeheure Ernsthaftigkeit, die auch erforderlich ist. Und das wechselt. Manchmal ist es der Geschmack von, ich lasse mich gehen, ich lasse alles gehen. Und manchmal ist es diese Entschiedenheit, wirklich wach zu sein.
Aber ich meine, wenn man das Geschenk bekommt, also die Erfahrungen, die man hat, die sind ja sehr göttlich irgendwie. Also es ist ja nicht so, dass man da irgendein Tralala erlebt, sondern ich finde, wenn das nicht sein sollte, wird es ja nicht auftauchen. Ja.
Genau.
Und dann wird es von alleine hinlenken, denke ich.
Und trotzdem, gleichzeitig kannst du wachsam sein, wo wieder etwas eintritt. Ich meine, vielleicht setzt es ja bei dir nicht ein. Das wäre ein Ausnahmefall, ja. Aber ich kenne praktisch nicht in meiner eigenen Psyche und in den meinen Begegnungen mittlerweile von Tausenden von Menschen, die in die Tiefe gehen, gibt es eine ganze Menge Mechanismen, die dann auch wieder auftauchen können. Wie zum Beispiel das Festhalten an göttlichen, an bestimmten Erfahrungen. Ja? Weil es so schön ist und weil es sich so natürlich offenbart, das ist schön, das kannst du genießen. Aber dann, wenn der Verstand sagt, oh, es war doch so schön und es sollte aber wieder so sein, weißt du, dann kommst du in Kontakt mit diesen Mechanismen in deinem Geist, die, würde ich sagen, in uns allen sind, die es haben wollen, zu nicht haben wollen.
Jetzt verstehe ich, glaube ich, es geht so ein bisschen. Also, erlauben, aber einfach nicht so sich verstreuen.
Ja.
Dankeschön.
Und die Stille ist das, was bleibt. Alle Erfahrungen kommen und gehen.
Ja.
Und du bist immer noch hier.
Auch wenn sie noch so.
Auch wenn sie noch so intensiv und schön sind. Ja, das ist eine der Hauptbotschaften unseres Lehrers oder eigentlich unseres Ursprungslehrers, kann man sagen, an einen anderen Lehrer von uns, Sri Punjabji, der praktisch von ihm inspiriert wurde. Ja. Und überhaupt ist es eine Grundbotschaft von Ramana, wirklich bei dem zu bleiben, daran Interesse zu haben, was bleibt. Und sich nicht von, auch nicht, zwar die schönen Erfahrungen dürfen genossen werden, aber man kann sich auch an ihnen festhängen, sozusagen. Ja. Und vielleicht erzähle ich kurz diese Geschichte, das ist schon ganz spannend. Ja. Dieser Punjabji, also unser indischer Lehrer, der ein Schüler von ihm war, hatte, bevor er Ramana begegnete, enorme, tolle Erfahrungen. Ja, der Kanzler hatte Erfahrungen, dass er war ein Krishna-Bhakti, also diese göttliche Figur des Krishnas, wunderbar, und hat lange, jahrelang auf ihn meditiert und wollte ihn gerne irgendwann sehen, wirklich physisch sehen.
Und hat ihn auch oft gesehen, ja. Er konnte ihn hervorrufen und konnte mit ihm spielen und das war ekstatisch, das hat er geliebt.
Ja, Krishna als Gott, als kleiner Junge, ist vor ihm aufgetaucht und hat mit ihm gespielt, wirklich, ich meine, was für eine tolle Erfahrung.
Total ekstatisch, ja. So eine direkte, persönliche Begegnung mit Gott zu haben, dass du mit ihm spielen kannst.
Und irgendwann ist er dann ich verkürze die Geschichte ein bisschen, ja, zu Ramana gekommen und hat dann aber auch hat dann mit ihm geredet und irgendwann hat Ramana ihn gefragt, du willst Gott, wirklich Gott realisieren, weil seine Suche nach Gott war noch nicht zu Ende, obwohl er schon eine Form von Gott gefunden hat, ja, die war noch nicht zu Ende. Ja. Und dann hat Ramana ihn gefragt, ja, wo ist denn dein Krishna jetzt? Ja, Papaji hat gesagt, ja, vor 2 Stunden habe ich noch auf der anderen Seite vom Berg mit ihm gespielt, aber jetzt ist er nicht da. Ja. Und Ramana hat dann gesagt, Wie kann das Gott sein, was kommt und geht? Gott muss das sein, was immer da ist. Auf der tiefsten Ebene muss Gott das sein, was immer da ist. Und da hat er was verstanden, was erfahren, was noch jenseits dieser schönen Erfahrungen sind, die kommen und gehen. Und es gibt eine Menge schöne Erfahrungen.
Also alles wertschätzen, aber wissen, wo man herkommt und wo man hingeht.
Die Frage, was bleibt wirklich an Erfahrung? Ja. Die würde ich dir gerne mitgeben, einfach so. Das ist eine Erforschungsfrage, nicht nur im Intervall, sondern in deiner Erfahrung. Ja? Erfahrung, schöne Erfahrungen kommen. Und vielleicht kommen auch ein paar nicht so schöne Erfahrungen, aber was ist das, was immer da ist, was immer bleibt? Was sozusagen sogar die Erfahrung macht? Das ist nochmal eine Schicht von anderer tiefen Erkenntnis, würde ich das mal nennen.
Danke, das macht ziemlich viel in mir. Dankeschön. Ja.
Was wir hier anbieten oder Satsang ist eigentlich sehr, sehr wenig. Es geht nicht mal eine Lehre, um irgendwie zu sagen, so ist die Welt. Es ist mehr dieser Geschmack von Stille und Frieden.
Ja, aber es ist schon wichtig, weil irgendwie ist ja alles vernetzt, also was man auch immer Neues. Und wenn es einem einfach so passiert, dann ist es schon wichtig, dass man irgendwie in so Erfahrungsnetze auch ein bisschen reinkommen kann. So, also ich weiß nicht, ob ich mich richtig ausdrücke. Also mir tut es, ich bin fixiert, mir tut es sehr, sehr gut, jetzt da einfach austauschen zu können.
Ja, der Austausch ist Teil dessen. Und es kann gleichzeitig sein, wir können hier einfach still sein und es darf auch gesprochen werden und man kann es nicht gesagt, natürlich dürfen Fragen gestellt werden. Oder wenn es Themen gibt, über die ihr möchtet, dass wir sprechen, fühlt euch frei. Ne? Wir können auch sprechen. Wir können still sein, wir können sprechen. Tatsächlich, das wäre eine Frage an mich kurz. Wir hatten diesen Satz dann ja angekündigt, auch ein bisschen im Nachklang an die Podiumsdiskussion. Ist hier überhaupt jemand, der bei der Podiumsdiskussion eben dabei war?
Ja.
Ah ja. Genau, also eine Person. Also falls noch da sozusagen noch irgendwas auftaucht, da Fragen, bitte fühl dich frei.
Oder auch von euch aus, falls es, was weiß ich, keine Vorbedingung bei der Podiumsdiskussion gewesen zu sein, auch wenn ihr da trotzdem Nachklangbedarf habt zu dem Thema.
Das Thema war eben, gibt es Missbrauch in der Spiritualität, das wurde eben recht ausführlich diskutiert oder verschiedene Perspektiven dazu gezeigt.
Aber natürlich ist der Satz dann nicht darauf begrenzt. Also wie gesagt, wie ihr mögt, wenn es irgendwas gibt, was euch am Herzen liegt, worüber ihr sprechen möchtet oder was ihr möchtet, worüber ihr sprecht, ist das alles willkommen. Oder ihr könnt gerne auch ohne ein bestimmtes Thema oder ohne eine bestimmte Frage, könnt ihr auch so gerne näher kommen, auch auf den Platz, wie ihr mögt. Und auch so können wir die Begegnung genießen, die Stille genießen.
Für uns ist es ein Geschenk, euch zu begegnen, wirklich jedem Einzelnen von euch. Für uns ist es ein Sehen tiefer von ich und meine Identität auf eurer Seite hinzu, wirklich das zu sehen, was das Tiefste in euch ist. Wenn ihr euch so sehen lassen wollt.
Also, nach meiner Erkenntnis, bis jetzt, wo ich gerade hier erarbeitet habe oder mir geschenkt wurde, können wir eigentlich gar nichts machen. Wir haben auch sozusagen niemand Schuld oder irgendwas. Das wäre eine Riesenerleichterung, weil alles macht Gott. Also Gott, dieses ewige Universelle. Dann ist auch Leid, aber ich leide. Und diesen Zwiespalt verstehe ich nicht. Will Gott dann auch dieses Leid? Ich muss es ja annehmen, der Leid ist für mich, weil es gibt keine Heilung. Also Leid und will auch Leid, ein menschliches Leid, oder ist das auch, ich weiß nicht, wie sich verhalten soll. Muss ich alles akzeptieren, irgendwas ist, was in dieser Sekunde ist, alles kommt von Gott. Aber wenn es das schlimmste Leid ist.
Wir machen eine Unterscheidung, sozusagen eine Definitionsfrage von Leiden. Ja? Für uns ist Leiden nicht einfach nur Schmerz, sondern Schmerz plus nicht haben wollen.
Und akzeptieren heißt noch lange nicht, dass wir deshalb alles einfach immer so weitermachen. Ja? Und im Gegenteil, auf eine Weise müssen wir es sogar erstmal akzeptieren, wie es ist und annehmen, dass es so ist, damit wir dann von da aus sehen können, was kann denn geschehen? Gibt es denn was du tun kannst oder nicht? Und wenn es nichts gibt, was du tun kannst, dann kannst du von da aus schauen, wie kannst du bestmöglich in Frieden sein mit dem, wie es ist. Und auf die Weise ja, gibt es da eine wesentliche Verschiebung, finden wir diese Unterscheidung wirklich sehr, sehr nützlich. Und wahrscheinlich kennst du auch Momente dessen, wo es sowas gibt, wo du sogar einen extremen Schmerz erleben kannst. Und in dem Moment, wo sich das auflöst, wo sich das Kämpfen dagegen löst und ein Frieden damit da sein kann und was Liebevolles, was das halten kann, ist das Erleben ein anderes. Es kann sogar in dem Moment immer noch Schmerz sein. Manchmal wird es dann schon nicht mal mehr als Schmerz erlebt. Manchmal bleibt es Schmerz, aber es wird trotzdem anders erlebt. Kannst du den Unterschied nachvollziehen zwischen Schmerz und Leiden?
Ja, wenn es Leid da ist, ist es da. Da kann ich nichts machen.
Ja, aber wenn selbst nach deiner Definition, wenn Leid da ist und wir sind vollkommen einverstanden damit, weil es uns von Gott gegeben wurde, dann ist Leiden kein Leiden. Dann ist Leiden vielleicht Schmerz, vielleicht Herzbrechen, aber es ist nicht, es wird was rausgenommen. Und das ist vielleicht die Funktion, dass Leiden überhaupt erst in unser Leben kommt, dass wir merken, wir können auch Schmerz erleben ohne Leiden. Da geht es was Tieferes, was das dann wiederum transzendiert. Ich meine, nur mal angenommen, ich weiß nicht, was dein Hauptleiden ist. Ja, ein Leiden, was wir alle kennen, ist, dass wir Schwierigkeiten haben mit bestimmten Emotionen. Ja? Insbesondere mit einer Emotion, die an der Wurzel jedes Egos liegt. Das ist Verzweiflung. Das ist eine tiefe Verzweiflung, dass wir es nicht schaffen, unser Leben richtig hinzukriegen. Oder es nicht schaffen, geliebt zu werden. Oder es nicht schaffen, der erleuchtete Star zu sein. Oder irgendwas. Alles mögliche kann alles hinterwandern. Aber da gibt es eine tiefe Verzweiflung des Ichs, dass es sein Leben nicht schaffen kann. Das ist auch auf eine Art wahr. Weil das Ich lebt selbst gar nicht sein Leben, sondern Gott lebt das Leben des Ichs. Und dass es denkt, es müsste es selbst schaffen, ist verhängnisvoll. Vergeblich. Und da gibt es eine tiefe Art von Verzweiflung. Feld von Vergeblichkeit.
So versuche ich, habe ich das bis heute nach 30 Jahren so verstanden. Es gibt nur Gott, wir können alles. Es gibt kein Handeln, aber trotzdem hätte ich halt gerne das Leid weg, aber es geht auch nicht weiter, wie ich ja schon wieder was.
Genau.
Wenn es so ist, dann ist es so. Und wenn Millionen Tiere so schlimm gehört werden, was mir so weh tut, das zu akzeptieren, dass das auch sein Symbol hat, in diesem großen Plan, den ich niemals verstehen kann, aber ja.
Und sei es, dass es genau den Sinn hat, dass mehr und mehr von uns merken, wie weh das tut und dass wir das einfach nicht mehr weitermachen können. Und dass sich darüber Bewusstsein auch auf einer äußeren Ebene entwickelt, auf jeden Fall auch auf einer inneren Ebene entwickeln kann und wieder sind die nicht wirklich getrennt. Ja.
Das ist leider eigentlich nichts mehr.
In dem Sinne ganz
das.
Und wiederum da der direkte Schmerz, den du dich öffnest. Ja? So hört es sich an. Dass du in gewisser Weise vielleicht erstmal auf einer Verstandesebene verstanden hast, sozusagen, ich kann eigentlich, alles macht Gott sozusagen. So. Und du kannst es nicht kontrollieren. Und dann gehört aber auch die Gefühlsebene dazu, weil das kann sich manchmal ganz schön schmerzhaft dann, in gewisser Weise wird der Schmerz erstmal stärker. Wie, ah, vorher hast du noch die Hoffnung gehabt, dass man was machen kann. Ja? Jetzt wird es hoffnungslos.
Oder die Hoffnung gehabt, dass dann Gott das doch bitte so macht, dass wir alle nicht leiden müssen.
Oder die Hoffnung, ja.
Beziehungsweise eben auch, dass es lieber gar nicht erst wehtut oder uns nicht erschüttert.
Ja, das ist seit 29 Jahren, ich kann es nur als unermessliches Leid bezeichnen. Es gibt kein Wort, wie ich das beschreiben kann. Und
es hört sich so an, als wenn du dich dem trotzdem auch öffnen kannst.
Und was ist in den Momenten, wenn du dich dem öffnen kannst, was ist da die Erfahrung, was wird da entdeckt an Möglichkeiten?
Da habe ich habe Glückseligkeitsgefühle. Mir werden Erkenntnisse geschenkt. An denen kann ich kaum drüber sprechen, weil ich relativ wenig ruhig lesen oder verstehen. Und da bin ich auch wieder ein Stück nah. Aber nach so einer ewig langen Zeit, da sehe ich mich ja trotzdem mal, aber ich kann es nicht drehen, es ist so, wie es ist.
Aber das ist eine entscheidende Erkenntnis, wenn du dich dem wirklich öffnest, ist da, taucht da auch immer was anderes auf. Und es kann sein, dass das viele das nicht sehen. Man sieht das schon in unserer Gesellschaft, ja? Wir sind so oft 99,99% sind auf, los nicht diese Verzweiflung zulassen, ja? Mag sein, dass du da nicht von außen viel gesehen wirst, aber du kannst es ja erstmal innerlich für dich sehen, dass ich
ja,
da.
Ich kann es ja nicht mehr machen.
Das stimmt.
Ich kann ja nicht in der Reihe lesen, ich kann kaum was machen damit. Und das passiert dann nach des Morgens, Mittags. Ich bin das Einzige, was mir bleibt, hat sie nicht im Außen, da 30 Jahre so und ich bin jeden Tag. Das passiert halt. Das passiert.
Was ich da auch rausführe, ich bin mir nicht ganz sicher, was genau dein Leiden ist, aber es klingt für mich, als ob das so ein bisschen auch diese Qual der Sehnsucht ist, oder? Ja. Und die wiederum ist ja an sich, und ich vermute, dass das auch Teil dessen ist, was passiert in dem Moment, wo du dich dem dann hingibst, dass es wirklich eigentlich auch diese Sehnsucht ist, die dich nach Hause führt wieder. Und das ist ja alles Ausdruck auch deiner Liebe zu Gott. Diese Sehnsucht. Und diese Bereitwilligkeit, dieses Leiden zu ertragen, ist ja auch ein Ausdruck von Liebe. Und das wiederum ist genau das, was die verbindende Kraft ist, oder was schon eins ist, was dich vereint. Denn wirklich, ich meine, ohne das jetzt wieder auf eine intellektuelle Ebene führen zu wollen, aber ja, da gibt es diese Einsicht, dass du nichts tun kannst, sondern dass alles Gott tut. Aber es kann sein, dass es sich noch nicht wirklich durch und durch so anfühlt, als ob auch dann Gott das alles ist, was das auch alles erlebt. Sondern dann scheint es immer noch so, als ob, ja, ich kann es nicht machen, aber als ob es dann einen entfernten Gott gäbe, der das alles lenkt und leitet. Auch da gibt es ja keine Trennung.
Wenn Gott alles ist, dann ist Gott auch der Schmerz, der an der Brust ist. Ja, das ist Gott.
Das, was sich als dieses gefangene, kleine, hilflose Ich erlebt, was den Eindruck hat, ich kann hier nichts machen, ist auch nichts anderes. Muss selber dann zwangsläufig in dieser Logik rein auf der Ebene schon auch Gott sein. Und wie wäre das dir zu erlauben, das auch zu erspüren, das zu wirklich auch zu erleben, dich dem hinzugeben? Wirklich, ich meine, einfach mal als Experiment, ja, und lass uns mal sagen, als Bewusstseinsexperiment könnten wir ja mal so homöopathisch diese Idee von Trennung auf diese Idee von Trennung anwenden. Was, wenn du dir vorstellen könntest, dieser Schmerz, dieses Leiden, was du da erlebst, wäre Gottes Schmerz, das wäre Gott, der diesen Schmerz erfährt. Wie würdest du dann damit umgehen wollen? Wie würdest du mit Gott umgehen wollen, wenn der deinen Schmerz erlebt?
Ja, ich würde ihn gerne trauen.
Ja, und was ist in diesem Moment deine Bereitwilligkeit, wo du sagst, ich würde ihn gerne tragen? Wie erlebst du das?
Da ist halt immer noch ein Widerstand in mir drin. Dann ist nicht ganz akzeptiert.
Wirklich?
Und wenn ich spüre, bist du mir sehr nah. Das ist irgendwas, das muss noch weg oder bin ich. Dann brauche ich nicht mehr zu fragen.
Zu fragen, hast du gesagt, oder zu tragen?
Wenn dieser Widerstand, den ich spüre, weg ist, dann brauche ich nicht mehr zu fragen, dann ist das, was ist, und dann kann ich alles annehmen, dann bin ich wohl frei. Probier jetzt so schon.
Also vorhin hattest du auch gesagt, du würdest ihn dann gerne fragen. Was würdest du ihn denn gerne fragen?
Hattest du gesagt, du würdest Gott tragen oder fragen?
Bitte?
Hattest du gesagt, du würdest Gott dann tragen oder fragen?
Oder Gottes Schmerz. Ich hatte dich so verstanden vorhin, als ob du sagtest, du würdest dann Gottes Schmerz gerne tragen wollen.
Ja, wenn du sagst, im Sinn. Das ist, nur frage mich, was für ein Sinn steckt dahinter, das Sinn und das Sinn. Ist, dass ich anderen Lebewesen dienen, dass ich anderes mache.
Und das ist alles Ausdruck von Liebe?
Das ist der einzige Sinn für andere da zu sein.
Und wie ist das?
Die kann sehr schön.
Sie kann sehr schön.
Ja.
Das ist eigentlich alles einzige Sinn. Meine Existenz kommt zu anderen Lebewesen zu dienen, zu helfen, sobald es in meiner Macht steht oder ein Gutes machen.
Ja.
Was anderes möchte ich und was anderes willst du nicht.
Ja, schön. Und wenn wir jetzt einfach mal sagen, wir könnten sozusagen in diesem Licht dessen, diesen Schmerz sehen oder dieses Leiden. Könnte es sich dann lohnen? Oder könnten wir selbst in diesem Leiden und in diesem Schmerz was entdecken, was so schön ist, wenn dich das an den Punkt führt oder in diese Bereitwilligkeit? Das tatsächlich dann darin, dass wirklich auch alles, was anderes erlebt wird, so nehme ich das wahr, oder? Ja, du merkst, wohin dich das führt. Ja. Dann, welchem willst du dich lieber anvertrauen? Diesen Zweifeln und diesen Befürchtungen? Und hey, na, selbst wenn, was wissen denn wir? Könnte ja sein, dass es alles eine Spinnerei ist. Aber wenn sie dich dazu führt, ein Leben in Liebe zu führen, was erfüllt ist und was allen Wesen dient, würde ich doch lieber wagen zu spinnen, als in einem zynisch-sarkastischen Zweifel gefangen zu bleiben, der weiter leidet. Oder? Also, wäre einfach meine Wahl. Ich weiß nicht, was du wählen wirst, aber zumal ich die Auswirkungen sehe, ja? Wohin dich das eine und wohin dich das andere führt. So. Und da finde ich so, mal so ganz rein praktisch, pragmatisch, wüsste ich, welchem ich mich lieber anvertrauen würde oder welches ich vertrauenswürdiger finde.
Ja, es ist die Angst, das Schlimmste, was es gibt. Also, die Angst kann mir geschaut, was Angst anrichten kann. Und Angst ist Zweifel. Angst ist das Stück Widerstand, was ich hier spüre.
Noch nicht ganz direkt, würde ich sagen. Zweifel ist eigentlich dann schon ein Versuch, der Angst zu entgehen. Ja? Zweifel ist dann zu versuchen, es in Gedanken rauszufinden, wo ich denn jetzt sicher sein werde. In der Bereitwilligkeit, die Angst direkt zu erleben und einfach maßlose Angst zu haben, kann nochmal ganz was anderes rausgefunden werden. Und kannst du nochmal rausfinden, was die Angst an sich dir wirklich antun kann. Ob überhaupt irgendwas oder was dann immer noch bleibt. Und darin kann was entdeckt werden, was frei ist, auch im Angesicht von Angst. Und es kann entdeckt werden, gerade so wie wir mit dem Schmerz eben gefunden haben, dass der nicht zwangsläufig Leiden ist, dass auch Angst, wenn sie nicht vermieden werden muss, vielleicht ganz was anderes ist, als du gedacht hast.
Nee, ja, ich möchte nicht länger mit dem Kopf stehen, vielen Dank. Aber du hast mich nur gefragt, ich habe viel verstanden.
Ja.
Ich bin an den Punkt gekommen, der Kommunismus war, der dahinter ist, was dahinter ist, die Freiheit. Und dann ist die Zeit in den Freiheit, die Zeit wird aber kommen. Und dann brauche ich keine Fragen mehr, das stelle ich jetzt. Danke.
Wie du magst. Also ich glaube nicht, dass das hier ein Problem ist, dass.
Die Leute, die es nicht interessiert, gehen ja sowieso raus.
Ja.
Und natürlich, das kannst du in deinem eigenen Tempo, wird das auch passieren, sozusagen. Diese Öffnung für den Schmerz, wo ich hinterspüre, dass da die Liebe auch kommt. Ja? Und die Öffnung für die Angst. Ich meine, die Angst gehört in gewisser Weise dazu, auch zu der Erkenntnis. Die Erkenntnis ist erstmal mental, Gott hat alles unter Kontrolle. Ja? Aber das ist auch ein Kontrollverlust für dein Ich. Ja? Oh ja, wirklich?
Das ist furchterregend auf der Ebene.
Insofern ist Angst ein gutes Zeichen. Unser Lehrer Eli sagt immer, Angst ist ein bestätigendes Zeichen.
Dass du das wirklich im Nahe kommst. Alle ernsthaften spirituellen und religiösen Traditionen, die ich kenne, beschreiben Gott auch als furchterregend, oder? Da gibt es immer Aspekte dessen, dass wenn du Gott nahe kommst, das ist zumindest diese Ehrfurcht. Ja, ja, na klar, das ist ein wesentlicher Teil dessen. Und insofern erst recht, wollen wir die Angst vermeiden oder sie dann vielleicht sogar erst recht gerade wagen, willkommen zu heißen.
Ich wollte noch was dazu sagen, was sehr interessant wieder angefangen hat. Ich heiße Georgi. Habe ich auch das Gefühl, wir schauen unsere eigene Firma an. Du kannst nicht dafür tun oder dagegen, weil es wird so passieren, wie es passieren soll. Du darfst deine eigene Firma akzeptieren und anschauen. Diese Akzeptanz und Hingabe sein, ja, das ist für mich auch die Stille, was ich auch immer suche. Also nicht unbedingt, sage ich mal, Stille in Gesellschaft, sondern bei mir zu sein. Mich zu spüren und einfach alles, was so auftaucht, merke ich meine Ego-Wünsche für das und jenes. Und dann sage ich, es darf gehen. Es darf gehen, weil ich diesen Leid nicht will. Ich habe mich entschieden, einfach diese Firma anzuschauen. Und egal, vielleicht renne ich hinterher, rennt desto schneller vielleicht weg.
Ja. Yogi, was das habe ich nicht verstanden?
Rennt desto schneller weg, vielleicht renne ich hinterher, will mein Ego was, anstatt zu sagen, vorbei, geh vorbei. Ja? Das übe ich halt so. Sage ich mal auch, ich kann auch nicht immer in diesem Zustand sein, das ist halt in meinem Kampf sozusagen, aber ich sage Stopp, wieder zu mir, egal was passiert. Ne? Also das ist meine Gefühl, dass das Fisch wirklich nicht verstehen kann, was das Wasser bedeutet. Und ich versuche auch nicht zu verstehen, aber wirklich die größte Offenbarung soll die Stille sein, denke ich auch. Wo sie Sache vielleicht auflösen. Ja?
Und denkst du das, oder ist das nicht auch Teil
der Erfahrung? Das ist meine Erfahrung. Ja. Ja, aber wo ich denke, wo ich nicht sicher bin, aber 99% sage ich mal, alles ist vorbestimmt. Gott spielt die Lila, spielt, ja, und jeder ist nur in Gruppe. Und jeder macht seine Rolle. Er macht diese Leitrolle, andere eine andere Art von Leid. Aber jeder trägt sein Kreuz eigentlich auf andere Art. Wenn ich mich mit meinem Ego identifiziere, ja, dann leide ich.
Das ist eine berechtigte Perspektive, so kann man es sehen. Es ist oft eine Erleichterung zu sagen, es ist alles vorherbestimmt. Ja? Aber brauchst du das eigentlich in dem Moment, wo es einfach still ist, brauchst du überhaupt ein Konzept von entweder Vorherbestimmung oder Nicht-Vorherbestimmung?
Ich sage mal was.
Warum? Ich wollte einfach, dass du das sagst.
Das Gefühl wie Maitreya wieder. Einfach lacht man über die Sache. Passiert etwas und dann gucke ich wirklich an, wie ein Monty Python-Film. Und denke ich, es passiert momentan, ja. Aber das ist wie ein Monty Python, das Leben. Kann ich eigentlich auch lachen? Ich habe die Entscheidung. Und dann ist es leichter, finde ich. Yogi Bhajan hat mal gesagt, kümmere nicht um die freie Wille, sondern kümmere um einen freien Energiefluss in dir. Und da finde ich, hat er recht.
Also, ich bin noch ein bisschen undiszipliniert. Ich finde gut, was Mutti sagt, wenn man weiß, dass man eigentlich Gewahrsein ist, das halt eine der Milliarden Erfahrungen da macht, dann kann man ja dieses, die Gefahr des vom Ego angezogen werden, wenn die Giftzähne rausgezogen sind und man weiß das, dann kann man damit spielen. Ich finde das ein bisschen trüge, wenn ich immer zudenke, bei jeder Gelegenheit. Ich sehe nur zu. Ich finde, zum Vollerleben gehört manchmal, dass man weiß, da, aber das fallen lässt und sagt, wow, also das ist meins im Moment. Da müsste ich seriöser sein.
Und hier können wir gucken, ob wir im Entweder-Oder bleiben oder im Sowohl-als-auch. Ja. Ich würde sagen, es sind verschiedene Aspekte und es ist sehr wertvoll, das Leben als Film zu betrachten, wie weit von mir weg. Ja. Und es kann sehr wertvoll sein, einzutauchen und einfach voller Hingabe mitzuspielen. Das ist beides.
Wenn man weiß, ich meine sicher, wenn man blind spielt, dann ist es auch gewollt, irgendwie, weil ja so und so alles auftaucht aus dieser Leere. Aber wenn die Offenbarung da ist und auf einmal ist es so fröhlich, das Leben, weil ja man muss sich ja überhaupt keine besonderen Sorgen mehr machen, und dann, finde ich, kann man sich ein bisschen einfach eintauchen und mitspielen, aber wenn man, ich weiß nicht, ob ich politisch korrekt bin.
Ich glaube nicht.
Das Mann ist sowieso schwierig. Also das Mann ist eine Art von Verallgemeinerung, als wenn es da Regeln gibt oder bestimmte Art und Weisen, wie es gefühlt werden sollte. Wie wäre es, wenn du das vergisst? Wenn du einfach zu deiner Erfahrung stehst, und die Erfahrung von jemand anders 100% annehmen kannst.
Vielleicht wirkt es auch leichter, als ich bin eigentlich ständig auch in dem Prozess auch sehr seriös, aber ich weiß nicht, ich freue mich heute so und da kommt einfach diese...
Ja, ich würde sogar eher sagen, gerade in der Bereitwilligkeit, alles zu erleben, voll und ganz zu erleben, kann entdeckt werden, was unberührt bleibt. Und wiederum aus der Entdeckung dessen, dass du wirklich das bist, was unberührt bleibt, dass das nicht beeinträchtigt wird von irgendwas, was kommt oder geht, kann die Freiheit sein, voll mitzuspielen. Ja, dann darin kann erst recht die Möglichkeit sein, wie okay, hat Gott das volle Potenzial, auch Angst zu erleben? Ja, hat Gott das, was nicht kommt und geht, die Möglichkeit und die Kapazität, alles zu erfahren? Ob das unsere begrenzte Vorstellung von Ich dann als irgendwie besonders erfreulich oder besonders schmerzlich oder leidvoll werden würde. Ja? Und tatsächlich oftmals, wenn wir uns darauf einlassen, das wirklich direkt zu erfahren, kehrt sich das plötzlich um. Oder können wir zumindest, sagen wir mal so, merken, dass das zum einen in dem, wenn es dann spätestens, wenn es dann eine Sucht wird und wir glauben, diese vergnüglichen Erfahrungen haben zu müssen und mehr von dem oder immer irgendwie Schönes erleben zu müssen, wird das leidvoll. Ja? In der Bereitwilligkeit, den Schmerz voll anzunehmen, die Angst ganz und gar dich kriegen zu lassen, wird Freiheit entdeckt, Lebendigkeit. Ist das in der Bereitwilligkeit, Gottes Schmerz zu tragen, ist das ein Ausdruck von Liebe, der wunderschön ist. So, wie, ja, und dann, klar, warum nicht, kannst du das alles kommen und gehen lassen, gerade weil du hier bist.
Ich denke auch, das ist eine polare Bewegung irgendwie, weil es ist nicht sehr lange her, dass das alles so geschenkt wird. Und man hat noch in sich, wie schwer man trägt an einem selbst, wenn es einem nicht so sehr schlecht geht, aber alles ist immer schwer und man macht sich ständig Sorgen, mögen einem die oder wert es, wird es gut werden oder und auf einmal, ich glaube, das muss ich halt erst ein bisschen befreien und dann wird schon.
Ja, und es ist erlaubt, auch die Freude völlig zuzulassen. Weißt du, selbst da gibt es manchmal sogar eher wieder sowas, dass wir dann so ein bisschen vorsichtig sind,
eben,
so im Sinne von. Denn auch das ist ein Kontrollverlust des Egos. Ne? Mhm. Das kann auch in Freude weggespült werden.
Ja.
Und das wäre doch schade drum, die Gelegenheit zu verpassen, oder?
Mal fragen, du hast vorhin was, das habe ich akustisch nicht ganz verstanden, gesagt, irgendwie, du schaust in die Tiefe bei uns, oder?
Ja.
Hast du gesagt, ne? Mhm. Also wie eine Einladung, oder?
Das war ein Ausdruck von der Erfahrung, die gerade da ist. Über die sozusagen. Das ist ein Aspekt von unserem Zusammensein hier, würde ich sagen. Es gibt so, ich meine, klassischerweise nennt man das Dasein sozusagen, ja, das Schauen des Göttlichen, das Gesehenwerden vom Göttlichen. Und das ist das, was eigentlich wirklich passiert auch. Sowohl von dir zu mir, als auch von mir zu dir. Dass da die tiefste Ebene in uns zu der tiefsten Ebene im Anderen durchschaut. Ein bisschen abstrakt formuliert, aber es letztendlich, ja, du bist dasselbe Gewahrsein, das ich bin. Ja? Das kann ich zu jedem von euch sagen. Das ist die, da gibt es keine Trennung. Auf der Ebene von Identität, körperlicher Identität, Geschichte gibt es, da gibt es unterschiedliche Geschichten. Ne? Aber das ist das Sehen und das Spüren, was hier stattfinden kann. Das ist ein Sehen der Tiefe, Sehen des Strahlens, was durch dich strahlt. Und auf der Ebene von Herz ist es ein Spüren von Liebe. Unabhängig von Geschichten. Ich kenne deine Geschichte überhaupt nicht. Du bist keine, für mich im Moment, attraktive Frau. Du bist eine schöne Frau. Aber auf der Ebene erstmal bin ich sowieso schon gebunden, sozusagen. Aber das spielt alles keine Rolle. Da gibt es was anderes, was wirklich sagt, ja, da ist Liebe da.
Das merke ich auch gerade. Das habe ich vorhin auch schon bemerkt. Und da wollte ich einfach nochmal genau. Nachfragen. Also, das ist ja auch das Gleiche, das was bleibt oder was man mit warum selbst oder zeichnen kann, dieses, ne?
So, ja, kann man sagen, ja. Das ist halt,
aber es ist so erfahrbar in dem Durchschauen. So.
Ja.
Und da wollte ich dazu nochmal was fragen. Es gibt ja immer die Aussagen, also die Aussage, das wahre Selbst kann sich selbst nicht erkennen. Und das ist ja eigentlich, wenn das ist, dann kann sich das doch erkennen, oder?
Ja. Das stimmt. Obwohl es ist sehr, sehr schwer, das zu beschreiben als Objekt. Ja, es ist wie diese Aussage, das Wahre selbst kann sich nicht erkennen, ist erstmal wie es auch wahr. Ja, weil wir können es ja nicht hier herstellen als Gestalt, ja, sondern es ist irgendwie eher der Hintergrund, von dem aus geschaut wird und von dem da geschaut wird, hier geschaut wird. Deshalb kann es sich auch irgendwie selbst nicht wirklich sehen. Es kann aber die Widerspiegelung sehen, zum Beispiel von Liebe und Schönheit im Außen. Ja? Oder von dem, von dem Geschmack. Von,
ja. Und dafür gibt es ja diese schöne Metapher dann, ja? Dass Gott dafür sich in so viele kleine Teile aufgeteilt hat, um sich selbst sehen und sich selbst lieben zu können.
Ja gut, aber das wäre ja dann das Individuelle schon wieder, oder? Diese vielen kleinen Teile.
Da fließt es zusammen.
Ja, und darin können wir es dann erkennen.
Ja, so habe ich es auch gerade erlebt.
Ja.
Genau.
Ja. Und das stimmt. Und das wird dann oft verwechselt. Ja? Entweder verwechseln wir es so rum, dass wir sagen, ja, da gibt es ja Gott und das ist irgendwie irgendwas anderes und irgendwo anders. Oder meinetwegen auch das, was dann alles ist, aber das ist irgendwie trotzdem was, was getrennt ist von diesem individuellen Sein. Ja? Oder wir verheddern uns in diesem individuellen Sein und glauben da, das Ganze finden zu müssen. Aber es ist nicht mal so getrennt, sondern es ist wie ja, in diesem Individuellen.
Und was ist
zugleich das Ganze auch da.
Ja. Und also wenn es das ist, was bleibt und kein Anfang, kein Ende hat, und du hast ja vorhin auch von Sterben gesprochen, also heißt es dann, es bleibt zwar, aber es ist nicht mehr bewusst, es kann dann nicht mehr bewusst
auch,
sein.
Es gibt noch ganz viele andere Formen, die Tageswachbewusstsein haben. Und es gibt noch andere.
Weil wenn es hier jetzt schon nur in der Widerspiegelung erkennbar ist, und nachdem, wenn kein Körper mehr da ist, kann ja auch diese Widerspiegelung nicht mehr da sein. Das heißt, dann kann es nicht mehr sich selbst, oder dann kann es, hat es keine, hat's kein Erkennen mehr dessen.
Das ist eine gute Frage. Ja. Mhm. Und das stimmt, ich meine, wenn wir jetzt mal hingehen zum Tiefschlaf, das ist so eine Art Tod, kleiner Tod wird das ja manchmal genannt. Ja, wenn wir einschlafen, wenn wir jetzt einschlafen würden, oder wir beide sagen, ja, dann würde die ganze Welt verschwinden. Ich würde keine Form mehr sehen, du würdest meine Form nicht mehr sehen. Ja, da wäre nur Dunkelheit, und Dunkelheit ist eigentlich schon auch, eigentlich ist da nichts, kein Raum, keine Zeit. Und trotzdem erfährt sich da etwas wie sich selbst, vollkommen formlos. Aber irgendwie gibt es ja eine Resonanz. Wenn wir jetzt im Wachzustand darüber sprechen, wissen wir, dann ist es eine schwarze, ich nenne das jetzt mal schwarze Seligkeit, Frieden, Präsenz, ohne dass da irgendwas ist. Wir wissen, dass da nichts war. Irgendwie. Ja? Und das ist, und da in gewisser Weise erlebt sich Bewusstsein selbst ohne jede Form. Ja? Und da ist auch niemand, der sagt, ich schlafe jetzt tief und da ist keine Form. Das wird auch nicht gesagt. Und trotzdem ist da die Fähigkeit von Bewusstsein, sich selbst zu erleben, obwohl es keine Form und keine Gestalt hat, kein Objekt und kein Subjekt gibt.
Im Tiefschlaf?
Würde ich sagen, ja. So fühlt sich es für mich an.
Aber dann ist das ja das, was nach dem Tod dann eben auch...
In dem Sinne würde ich sagen, das ist das Potenzial von Form, von Mahasamadhi, ja. Wenn wir sagen, oder ich meine, selbst der Buddha hat gesagt, man soll eigentlich nicht darüber spekulieren, was passiert, wenn man stirbt. Auch wenn der Buddha stirbt, soll man nicht darüber spekulieren, ob er wiedergeboren wird oder nicht wiedergeboren wird oder wiedergeboren wird und wiedergeboren wird. Ja, das ist alles natürlich ein bisschen Theorie oder irgendwie wie, ne, aber trotzdem sprechen wir drüber. Aber das ist das Potenzial, so wird es weiter dann beschrieben, oder im Hinduismus, dieses Eingehen in das Absolute, wo dann wirklich alles verschwindet, wo dann die Welt der Form verschwindet. Aber wo es, wie im Tiefschlaf, ist das kein Leiden, das ist die vielleicht nochmal Befreiung, ja?
Entschuldige, da war
dass du endlich schon weltlos bist.
Da war eine Frage, oder du wolltest was sagen, schon ein paar Mal, ne?
Ja, als ich vorhin reingekommen bin, und dann sah ich die Padma, und da sah ich aber gleichfalls Gangaji ersetzen. Wie kann das sein, dass Gangaji durch deine Augen schaut? Das ist nämlich schon ganz oft passiert, dass der Lehrer des Lehrers oder jemand, mit dem wir uns verbunden sind, durch die Augen von der Person schaut. Wie ist das möglich? Ist es eine Projektion oder ist das das Seinsfeld, das sich dann offenbart, wenn man offen ist? Und, ja? Wie ist das möglich?
Vielleicht ist das eine Art von Projektion, die auf das Seinsfeld hinweist, was dasselbe ist. Ja.
Ja, letztlich können wir es so betrachten, dass alle Erscheinungen eine Art von Projektion sind. So, in dem Sinne ist das auch eine Projektion.
Aber in dieser Projektion scheint etwas durch, was gar nicht so, wo es nicht so um die Projektion geht, sondern um die reine Präsenz. Ja. Ja, das ist das, was du liebst in Gangaji, mhm, und was du dann vielleicht siehst, mhm, wie das durchscheint. Auf der Ebene
und das
von
ist das, wofür wir hier sind. Ja, das, was durch Gangaji durchscheint, das, was durch diese Form durchscheint, das ist, wofür du hierher kommst, um dem zu begegnen. So. Und das nimmt die verschiedensten Formen an. Ja. Und für dich zeigt sich das besonders in dieser Form von Gangaji.
Und wer weiß, vielleicht siehst du dann mehr und mehr, dass Gangaji oder das, was Gangaji ist, eigentlich durch jeden durchstrahlt. Ja, ich finde gerade siehst du aus wie Gangaji. Und das ist das, was ich meine, in diesem gegenseitigen Sehen hier, dass es mehr und mehr so ein Sehen gibt, wie, ah ja, okay, da ist die Form auch, aber da ist auch das, was durchstrahlt.
Ja, die Präsenz spüre ich ja, also die Präsenz und die Stille, aber manchmal irritiert es mich auch bei Lindai, dass ich Babaji dann plötzlich in Lindai sind. Ja.
Noch lustiger finde ich, wenn Leute Papajis Gesicht in Bayern. Das ist nicht immer das Witzige. Ich meine, so, ne, bei Eli kann man ja Papaji leicht sehen, so, das kann man ja nachvollziehen, oder? Dass sich das so verschiebt und dass so Gangaji in mir sonst geht.
Aber man sieht es.
Aber ja, oft sehen Leute Papajis Gesicht plötzlich in meinem Durchschein.
Ja, ich bin dann völlig fasziniert und, was ist das?
Dann ist doch in dieser Faszination, in dem Staunen, das kannst du doch genießen, ja?
Ja, natürlich.
Klar, dass es eine Irritation auch sein kann, wie, was passiert da, aber das ist eine gute Irritation. Ja. Eine, die offenbart, dass die Form nicht das Wesentliche ist, sondern dass Formen sich schwer wandeln können.
Ja,
darf ich noch was fragen? Ich weiß nicht, ob das jetzt sehr, jedenfalls frage ich mich, ist das Bewusstsein, wenn man anästhesiert ist, weil wenn man Tiefschlaf hat, dann weiß man irgendwie, ja, und ich hatte nur mal eine ganz kurze eigentlich Anästhesie und als ich aufgewacht bin, da war das, als wenn gar nichts zwischen der Zeit, dann ist nur die Geschichte, die da Leben konstruiert, man sagt, ja, du warst jetzt 20 Minuten weg, aber wo ist dann...
Und doch muss irgendwie Bewusstsein da gewesen sein, um sagen zu können, du warst weg. Das Bewusstsein meine ich.
Das war mein Fan.
Nichts gewesen. Eben, aber du weißt, dass da nichts war.
Haben Sie das auch so erlebt? Was war das gerade?
Ob ich das auch erlebt habe.
Und du kannst sehen, auch bei dieser Art von Frage, die erstmal sozusagen ganz legitim ist und vielleicht gibt es da Antworten, die dir plausibel sind oder nicht, aber auch diese Art von Frage kann halt auch sehr in ein mentales Verstehen wollen führen. So. Anstatt weiter zu sehen, dass du hier Bewusstsein bist. Ja. Und ist es denn überhaupt schlimm? Nehmen wir mal an, da wäre wirklich dann kein Bewusstsein gewesen. Ist das dein Problem für jetzt?
Also ich weiß nicht, ihr beide habt eine unheimlich lösende Diskussion.
Ja. Okay. Vielleicht geht es mir um die Lösung, anstatt darum, Bewusstsein die ganze Zeit zu sein.
Naja, plötzlich, das geht so leicht, weil das war, das stimmt. Bewusstsein muss doch da sein und wieso war alles jetzt weg?
Ja, aber vielleicht nicht entsprechend deiner bisherigen Vorstellung von Bewusstsein. Schau, du verwechselst bisher vielleicht das Bewusstsein mit den Bewusstseinsinhalten oder den Bewusstseinsformen. Aber Bewusstseinsinhalte sind nur die Inhalte, Bewusstseinsformen sind nur die Formen. Bewusstsein ist Bewusstsein, auch wenn kein Inhalt und keine Form da ist.
In dem Sinne übersteigt dieses Bewusstsein sogar Dasein. Ja? Es ist nicht mal Dasein, es ist wie auch weg sein. Okay.
Naja, und es ist so weit, ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann, aber irgendwann macht man ja auch die Erfahrung, das Nichtsein oder Nicht-Nichtsein.
Und da. Nicht-Nichtsein ist jetzt richtig fortgeschritten.
Naja.
Also fortgeschritten.
Nee, das hilft mal jetzt, das reinzubekommen.
In gewisser Weise ist doch all dieses spirituelle Gerede lustig. Wir können uns darüber reden, wir können wieder darüber lachen, was wir da verstehen wollen. Ich meine, wenn Mystik, wirklich tiefe mystische Erfahrung, als ich das erste Mal Mystik gegoogelt habe bei Wikipedia, stand da unfassbar. Ja, das ist eigentlich das Unfassbare. Das ist Mystik, das ist die Hingabe daran, dass es eigentlich nicht zu fassen ist von unserem Verstand. Bewusstsein, nicht Bewusstsein, wann bewusst. Unfassbar, staunen immer wieder darüber.
Aber das tut so gut, weil ihr seid ja irgendwie die Spezialisten. Und wenn man einfach das annehmen darf und sagt, ja okay, und nicht mehr dauernd festhalten. passt es auch zu dem dann, wie es halt in der Persönlichkeit ist, da muss immer alles zusammenpassen und es ist eben nicht mehr linear. Also man kann
einfach, ich würde bei all dem, was du sagst, nur das erste Aber streichen, aber streichen, dann stimmt es alles. Ja.
Gut.
Ja, lass uns gemeinsam staunen und immer wieder still sein. Immer wieder alles verstehen, auch hingeben. Und dann sind die Offenbarungen unendlich weiter. Manchmal können sie verstanden werden, manchmal können sie in Worte gefasst werden. Manchmal nicht, und das ist beides okay.
Schön.
Okay, danke fürs Herz. Sehr schön.